Herzlich grüßen darf ich euch aus dem Gemeindejugendwerk und auch aus dem Landesverband, für den ich arbeiten darf, für den ich unterwegs sein darf. Heute bei euch hier. Ich grüße euch herzlich als Gemeinde Augustfehn hier im Saal und auch im World Wide Web, wer auch immer dort so sitzt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, an diesem wunderschönen Sonntagmorgen gestattet mir eine ungewöhnliche Frage. Wie geht es euch mit euren Dämonen? Komische Frage, wie geht es euch mit euren Dämonen? Wir sind doch heutzutage nicht besessen von Dämonen, bösen Geistern. Wir werden uns jetzt mal ein halbes Stündchen mit Dämonen, bösen Geistern und besessenen Menschen beschäftigen. Ich denke, es lohnt sich auch für uns im 21. Jahrhundert, denn wie oft fühlt man sich ganz real gedrängt, gehetzt, verfolgt, geschoben? Ich erlebe das jedenfalls. Gedanken und Gefühle, die ich nicht beherrsche, die mich beherrschen, sie verfolgen mich. Ich kann sie nicht greifen, aber sie greifen mich, sie ziehen und zerren an mir. So ein Kopfkarussell. Kopfkarussell ist das moderne Wort vielleicht dafür. Wir dürfen es ganz getrost wagen, uns dem einmal zu stellen. Wir leben im Horizont der Gnade Gottes. Wir leben im wärmenden Licht seiner Liebe, unter der Gnade Gottes steht auch dieser Tag. Und im wärmenden Licht seiner Liebe verlieren die Schatten ihre Macht. Und in seinem wärmenden Licht werden wir vielleicht sogar lachen über die Dämonen. Heute ist in der Reihe zum Buch von Markus der Abschnitt Kapitel 1, die Verse 21 bis 34 dran. Ich werde mich also einreihen in die Predigtreihe, die euer Pastor Karl begonnen hat. Markus 1, 21 bis 34. Markus berichtet uns folgende Story aus dem Leben von Jesus und ich lese nach der Übersetzung Neue Luther. Dann gingen sie nach Kapernaum hinein und gleich am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Also Jesus ging in die Synagoge und lehrte. Und sie waren sehr erstaunt über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Dort in ihrer Synagoge war ein Mann, besessen von einem unreinen Geist, der schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sagte: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn, schrie mit lauter Stimme und verließ ihn. Da entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander fragten: Was bedeutet das? Was ist das für eine neue Lehre? Er gebietet mit Vollmacht den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und die Nachricht von ihm verbreitete sich schnell überall in der ganzen Umgebung Galiläas. Danach gingen sie aus der Synagoge und kamen mit Jakobus und Johannes ins Haus des Simon und Andreas. Und Simons Schwiegermutter lag da nieder und hatte Fieber. Und gleich erzählten sie ihm von ihr. Und er ging zu ihr, ergriff sie bei der Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sofort und sie diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele Kranke, die an verschiedenen Krankheiten litten, trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Ich möchte beten. Jesus, öffne unsere Herzen für dein Wort und gib uns ein Wort für unser Herz. Amen. Als ich einige Zeit in Kenia, in Afrika gelebt und gearbeitet habe, Da hatte ich öfter mit Menschen zu tun, die befürchteten, besessen zu sein. Vielleicht durch einen Fluch. Irgendjemand hätte bestimmt etwas Böses über sie gesagt. Irgendjemand hätte vielleicht schon mal wütend ein Foto von ihnen zerrissen im Ärger. Vielleicht hätte ihnen schon mal jemand was Schlechtes gewünscht, die Pest an den Hals gewünscht, wie man so sagt. Oder sie böse angestarrt mit einem bösen Blick. Ein kenianischer Arbeitskollege von mir hat sich einmal mir anvertraut und sagte, er befürchtete, verflucht worden zu sein und besessen zu sein, weil er immer noch nicht verheiratet war. Er war zwar erst 19, für kenianische Verhältnisse ist das aber dann doch schon eine brenzlige Zeit. Er war immer noch allein und er befürchtete, das ist bestimmt, weil jemand ihn mal verflucht hätte. Diese alltägliche Angst der Menschen vor Flüchen, vor bösen Geistern, das fand ich damals schräg. Ich konnte das kaum ernst nehmen, wenn mir die Leute das erzählt haben. Ich musste manchmal sogar lachen. Das war ein Thema sogar in den Soaps, also in den Fernsehserien, die man so am Nachmittag schauen kann. Ständig spielten böse Geister eine Rolle, Angst vor bösen Geistern und der Verfluchung und so weiter. Und bei längerem Nachdenken wurde mir dann klar, das ist auch bei uns eigentlich ganz ähnlich. Auch für uns in Deutschland ist es ja schwer zu ertragen, wenn wir wissen, da hat jemand über uns gelästert. Oder wenn wir befürchten, jemand hätte über uns gelästert. Oder jemand hat uns schief angeschaut. Wenn uns jemand etwas nachträgt. Wenn man gemieden wird, das ist schwer zu ertragen. Wenn man abgelehnt wird, gemobbt wird, zur Seite geschoben. Wenn du es deinem Vater nie recht machen konntest. Wenn deine Mutter viel genörgelt hat an dir. Solche Erlebnisse, die in der Vergangenheit mal vorgekommen sind, sie spielen eine Rolle. Oft bis ins hohe Alter hinein prägen sie einen. Die lassen einen zweifeln am eigenen Wert. Sie rauben die Leichtigkeit, sie rauben die Freude. Und sie können auch krank machen. Sie sind wie ein Fluch, um es mal mit diesem Wort zu sagen. Und sie lassen uns zweifeln an der Güte Gottes. In diesem Sinne dürfen wohl die meisten von uns sich im weitesten Sinne auch irgendwie als besessen ansehen. Besessen, vielleicht würden wir nicht unbedingt sagen von Dämonen, aber doch besessen von Erlebnissen und Überzeugungen der Vergangenheit, die hochkommen, hochgespült werden und uns beeinflussen und unsere Gedanken steuern. In dem Sinne sind wir in allerbester Gesellschaft mit all den Besessenen in der Bibel. Besessen. In diesem deutschen Wort steckt das Wort sitzen. Also könnte man sagen, welche Erlebnisse, welche Schicksalsschläge, welche Gedanken sitzen auf dir und zwingen dir ihre Kraft auf. Unsere deutsche Sprache hat noch einige weitere passende Worte und Begriffe, um das alte griechische Wort daimonizomai, was da häufig im Griechischen steht, gut zu übersetzen. Man könnte auch ungefähr übersetzen, geknechtet, gequält, unterdrückt, bevormundet, gebunden, geplagt. Schauen wir ins Neue Testament. Nicht nur an dieser Stelle im Markus-Evangelium, die ich gelesen habe, sondern auch an anderer Stelle erstaunlich oft tauchen sogenannte Besessene auf. Besessenheit in der Bibel, das scheint damals fast so etwas wie eine Volkskrankheit gewesen zu sein, ja, wie Diabetes bei uns vielleicht so ungefähr. Ja. Überall tauchen die Besessenen auf und man fragt sich, wo kommen die alle her? Es werden Menschen beschrieben, Männer und Frauen, manchmal auch Kinder, die irgendwie auffallen, sie fallen aus der Reihe. Manche tun sich selbst Gewalt an, manche gefährden ihr eigenes Leben. Viele, die meisten, sprengen das geordnete Zusammenleben, das geordnete Familienleben. Ja? Bei der schönen Familienfeier, alle sind gut drauf und dann ist da dieser olle Onkel, ja? Der jede Feier kaputt macht. Sie stören die harmonische Ruhe in der Nachbarschaft und in der Gemeinde. Sie verursachen Sorgen und Nöte bei den Angehörigen. Sie sind unangenehme Störenfriede, diese Besessenen. Sind die Besessenen böse? Nein. Die Schreiber des Neuen Testaments haben eigentlich durchweg darauf geachtet, die Besessenen nicht als böse darzustellen, sondern eher als fremdgesteuert. Also sie können sich nicht selbst kontrollieren. Die eigene Persönlichkeit, die eigenen Wünsche, die eigenen Hoffnungen sind unterdrückt. Sie leiden unter einer unsichtbaren, fremden Macht, die sie im Griff hat und die ihren Körper und ihre Psyche benutzt. Ein besessener Mensch ist vielleicht manchmal gefährlich, aber vor allem, und das machen die Schreiber immer wieder deutlich, der besessene Mensch, er ist gefährdet. Er ist selbst gefährdet. Er ist ein Opfer. Und entsprechend hilfreich sind nicht für ihn Fesseln und Strafen und Gefängnisse, sondern Wärme, Zuwendung, Heilung. Besessene in der Bibel, sie werden oft in einem Atemzug mit Kranken genannt. Kranke und Besessene tauchen auch hier im Markus-Evangelium auf. Und von manchen sogenannten Besessenen in der Bibel darf man mit dem heutigen Wissen auch annehmen, dass sie einfach zum Beispiel Epileptiker waren. Ja, wir würden sie als Epileptiker beschreiben. Die biblischen Begriffe für Dämonen, unreine Geister sind ziemlich unscharf. Dämonen und Geister, solche Bezeichnungen gibt es eigentlich in allen Kulturen bis heute. Nicht nur in der jüdischen Kultur vor 2000 Jahren oder in der christlichen Kultur gibt es diese Bezeichnung Dämonen und Geister, sondern sie wurden und werden immer noch als grobe Bezeichnung benutzt für vieles, was damals medizinisch oder psychologisch nicht richtig zu greifen war, für das man keinen Begriff hatte. Man stellte sich fremde Wesen vor, aus einer anderen Welt, aus einer anderen Wirklichkeit, Schattenwesen, Gegenspieler des Guten, Gegenspieler Gottes. Heute würden wir vielleicht andere Begriffe benutzen. Wir würden vielleicht von posttraumatischen Belastungsstörungen sprechen. Ist euch vielleicht schon mal irgendwo begegnet, dieser Begriff. Oder von Borderline. Wir würden sprechen von Panikattacken, Angstzuständen, Hyperaktivität, Tourette, Flashbacks, Sucht, Burnout. Und weitere Begriffe. Ich finde es gut, dass wir heute diese Begriffe haben, um solche Zustände auch zu beschreiben, auch wenn es sich für die Betroffenen selbst noch anders anfühlt, als nur eine medizinische Diagnose zu haben. Also für die Betroffenen selbst fühlt es sich trotzdem an, wie vom Bösen gejagt zu sein. Abgeschnitten vom guten Leben, abgeschnitten von Gott und hoffnungslos verloren. Jesus hat die bösen Geister und die Dämonen nicht näher beschrieben. Er hatte auch kein besonderes Verhältnis zu ihnen. Manche hatten das ja behauptet, manche seiner Gegner haben ja behauptet, Jesus hätte ein besonderes Verhältnis zu Dämonen und bösen Geistern und nur weil er mit dem Obersten der bösen Geister eng verbunden wäre, nur deswegen könnte er alle anderen Geister austreiben. Haben seine Gegner behauptet, aber Jesus hatte kein Verhältnis zu Dämonen und bösen Geistern. Sein Umgang mit ihnen hat sich auf das Nötigste beschränkt. Das Nötigste war, er hat sie ausgetrieben. Er hat sie vertrieben. Wo Jesus hinkam, da konnten böse Geister nicht mehr bestehen. Und Jesus hat sich stattdessen Zeit genommen für die Menschen. Für die Menschen, die gefährdet waren, für die Menschen, die Zeit brauchten, die Nähe brauchten, Liebe brauchten, eine Berührung. Er hat sie in ihrer Dunkelheit besucht, er hat ihnen seine Nähe und seine Liebe geschenkt. Und manchmal hat er ein Machtwort gesprochen, ja, auch das. Und das war's. Die Dämonen mussten verschwinden. In Jesu Nähe konnten sie nicht länger sein. In unserem Abschnitt, Markus 1, da taucht nun ein ganz besonders interessanter Besessener auf. Ich nenne ihn jetzt mal so, besonders interessant. Der Mann ist laut, er schreit. Nicht so wie ihr, ja. Das Ganze passiert in der Synagoge in Kapernaum. Die Ruinen dort kann man heute noch besichtigen. Zuerst scheint alles ganz normal zu sein, ruhig und friedlich. Jesus ist da in der Synagoge, im Gottesdienst, in der Schriftlesung. Er hält die Predigt. Jesus erklärt das Alte Testament. Und das muss er gut gemacht haben, denn die Leute staunen über ihn. Ja, sie fällen ein sehr positives Urteil über ihn. Sie sagen, er redet nicht, so wie die anderen Schriftgelehrten, er redet mit Vollmacht. Man freut sich. Fast ist die Veranstaltung zu Ende. Die Leute freuen sich schon aufs Kirchencafé. Und da plötzlich geht's los. Ein Gewitter bricht herein. Ein Mann ist da in der frommen Versammlung der Männer. Da ist dieser Mann, der schreit, was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Ich denke, es lohnt sich, einen Moment bei dieser Szene stehen zu bleiben, sich das nochmal in Zeitlupe anzuschauen. Was hier vor sich geht, das ist tief und das ist ernst. Dieser Mann, dieser sogenannte Besessene, der hat offensichtlich viel mehr begriffen als alle anderen in diesem Raum, in der Synagoge. Er hat mehr begriffen als alle anderen. Jesus von Nazareth, der hier auftaucht, und wir sind ganz am Anfang des Evangeliums, er ist gerade erst aufgetaucht, gerade erst öffentlich in Erscheinung getreten. Jesus von Nazareth, er ist der Messias. Das scheint dieser Besessene begriffen zu haben. Oder hat es der böse Geist begriffen? Wer schreit hier eigentlich? Schreit hier der Mann oder schreit hier der böse Geist? Das ist gar nicht so klar. Und wenn ihr das nochmal nachlesen möchtet, da in der Stelle, wer ist es, der schreit? Der böse Geist oder der Mann? Das ist nicht klar. Markus, der das geschrieben hat, der hat das ganz geschickt auch, hat damit gespielt. Der hat das geschickt verschlüsselt. Und es wird nicht klar, wer redet hier eigentlich? Und es scheint so, ja, der Mann, der hat den bösen Geist, aber der böse Geist, der hat auch den Mann. Also die Grenzen zwischen bösem Geist und Mann, die verschwimmen so sehr. Und natürlich kommt der Schrei aus dem Mund des Mannes, aber es ist sonst nicht klar, wer ist hier eigentlich der da agiert? Wer ist der schreit? Fest steht, der erste Mensch im Markus-Evangelium, der in Jesus den Sohn Gottes benennt, ist ausgerechnet ein besessener Mann. Ausgerechnet ein besessener Mann scheint mehr zu wissen als alle anderen. Was sagt uns das? Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Es sagt uns, dulde die Verrückten in deiner Reihe. Dulde die Verrückten in deinen Reihen. Auch sie weisen auf Wesentliches hin. Vertreib nicht die Anstrengenden aus deiner Mitte. Sie wissen etwas über das Reich Gottes. Auch du mit deinen Besonderheiten, auch du mit deinen Besessenheiten, auch ich mit meinen Besonderheiten, auch ich mit meinen Besessenheiten. Ich möchte ja auch geachtet werden. Ich möchte ja auch dabei sein dürfen. Der Besessene hier schreit es laut heraus. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und da ist Ehrfurcht mit dabei, bei diesem Schrei. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber in diese Ehrfurcht hinein ist auch noch etwas anderes hineingemischt. Es ist Angst hineingemischt. Der Mann hat auch Angst. Bist du gekommen, um uns zu verderben, um uns zu vernichten? Der Mann hat Angst. Oder ist es der Geist, der Angst hat? Es ist Angst dabei. Der Mann hat Angst. Jesus ist der Sohn Gottes und er ist in meine Synagoge gekommen. Gott ist hier. Wie kann ich dann hier sein? Wie kann ich dann noch existieren, wenn Gott da ist, wenn er sein Reich jetzt aufrichtet? Wie kann ich als Mensch unbeschadet leben, wenn Gott gekommen ist? Bitte Gott, vernichte mich nicht. So klingt es aus dem Mund des Mannes. Und Jesus bringt den Mann zum Schweigen. Und das ist wirklich erstaunlich. Jesus hätte den Mann ja auch als eine Art Mitarbeiter einsetzen können. Hey Mann, hier ist einer, der hat was begriffen, den nehme ich mit und der kann überall vor mir her oder hinter mir her rufen, dass ich der Messias bin. Ist doch super effektiv. Immer einen Engagierten in der Nähe, der Jesus ankündigt, der Werbung macht für ihn und Respekt bei den Leuten einfordert. Endlich jemand, der es hörbar für alle brüllt. Achtung Leute, Gott ist da, beugt eure Knie. Wäre doch effektiv gewesen. Aber Jesus bringt den Mann zum Schweigen. Auch an anderer Stelle im Markus-Evangelium finden wir Schweigegebote wieder. Möglicherweise seid ihr schon mal darüber gestolpert. Jesus will oft nicht, dass die Leute über ihn reden. Er heilt jemanden und sagt, rede nicht darüber, sag's niemandem. Als wollte Jesus ein Geheimnis bleiben, das nicht gelüftet werden darf, das noch nicht gelüftet werden darf. Das ist irgendwie komisch, oder? Es hat aber mit der zentralen Botschaft des Markus-Evangeliums zu tun. Die zentrale Botschaft des Markus-Evangeliums ist in einem Vers auf den Punkt gebracht. Markus 10, 45. Karl, euer Pastor, hat diesen Vers auch schon mal hervorgekitzelt und hervorgehoben als den zentralen Vers des Markus-Evangeliums. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dieser Vers, den könnte man ganz platt auch so ausdrücken, habt keine Angst vor Gott. Leute, habt keine Angst vor Gott. Der Menschensohn ist gekommen, um uns zu dienen. Und der Mann hier in der Synagoge, der Besessene, der Jesus als den Messias benannte, er hatte so viel Angst vor Gott. Und das passt nicht zu dem, was Jesus sein will, wer er ist. Ihr sollt keine Angst haben vor Gott. Jesus will nicht vernichten, er will dienen, er wird sein Leben geben, er wird heilen, er wird aufrichten, er wird lösen. Er will nicht, dass die Menschen Angst haben vor Gott, sondern Vertrauen. Dass sie loslassen, dass sie sich fallen lassen bei Gott. Und dieses Geheimnis um den Messias wird ganz am Ende des Markus-Evangeliums gelüftet, als Jesus tot am Kreuz hängt. Da endlich darf es ganz laut und deutlich ausgesprochen werden, dieser Jesus war wirklich Gottes Sohn. Da wird es plötzlich laut und deutlich ausgesprochen und keiner schreitet mehr ein. Ganz am Ende. Und wer sagt das? Ein Heide, ein römischer Soldat. Jesus hat jetzt bewiesen am Kreuz, dass man keine Angst vor Gott haben muss. In der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach gibt es kurz vor der Kreuzigung das folgende Lied, das mich sehr berührt. Er hat uns allen wohlgetan. Den Blinden gab er das Gesicht. Die Lahmen macht er gehend. Er sagt uns seines Vaters Wort. Er trieb die Teufel fort. Betrübte hat er aufgerichtet. Er nahm die Sünder auf und an. Sonst hat mein Jesus nichts getan. Sonst hat mein Jesus nichts getan. Vor Jesus braucht ihr keine Angst zu haben. Diesen kann man nur lieben. Zu dem kann man nur hinrennen. Jesus, hast du wirklich für deine Feinde gebetet? Hast du auch mich ausgehalten und auch für mich gebetet, Jesus? Und das alles weiß man, wenn man den toten Jesus am Kreuz sieht. Er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben hinzugeben. Das alles weiß man am Anfang des Evangeliums noch nicht. Und wir sind hier bei der Szene von dem Besessenen am Anfang des Evangeliums. Und das weiß auch der Besessene in der Synagoge noch nicht, dass Jesus gekommen ist, um zu dienen und sein Leben zu geben. Er hat noch so viel Angst. Bist du gekommen, um uns zu vernichten? So hat er geschrien. Da ist so viel Angst. Und dann ist er, dieser Besessene, am Anfang des Evangeliums der Erste, der die ganze Wahrheit über Jesus am eigenen Leib erfährt. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Gerade ihm als mühselig und Beladenen will er dienen. Gerade ihm mit den 1000 Stimmen im Kopf. Ihm, dem Geplagten und Gequälten und Verwirrten, dient Jesus. Ihm mit den traumatischen Erlebnissen, mit der verweigerten Liebe, mit der Angst. Jesus ist da und in diesem wärmenden Licht ist er geborgen. Die bösen Geister müssen verschwinden. Und am gleichen Tag erleben das noch viele andere in Galiläa, wie Jesus auch ihnen dient und sie gesund macht. In seinem wärmenden Licht bist auch du nicht allein mit dem, was laut in dir ist. Du bist nicht allein mit deiner Angst, mit deiner Gier, mit deiner Sehnsucht, mit deinen bösen Gedanken und deinen bösen Geistern. Jesus ist da. Im Mittelalter gab es die schöne Überzeugung, dass man den Dämonen den Hintern zeigen müsse, um sie zu vertreiben. Bleibt alle sitzen, ja? Am besten den nackten Hintern. Im Mittelalter gab es eben so eine Zeit, in der hat man das gedacht. Den nackten Hintern den Dämonen zeigen und dann verschwinden die. Martin Luther der war ja recht derbe in manchen Dingen, der hat es einmal so gesagt: Alle Nacht, wenn ich erwache, so ist der Teufel da und will an mich. Da habe ich erfahren, wenn die Argumente nicht helfen, so weise man ihn flugs ab mit einem Furz. Derbe gesagt, würde man heute nicht mehr so sagen. Das klingt alles derbe und lustig, ja? Was wir von dieser Geschichte mit dem Hintern und dem Furz aber auf jeden Fall lernen können, ist Folgendes: Wohin dein Hintern zeigt, dahin kann dein Gesicht nicht schauen. Dein Hintern und dein Gesicht schauen meistens in unterschiedliche Richtungen. Eigentlich immer. In völlig entgegengesetzte Richtungen. Wer mit dem Gesicht zu Jesus schaut, zum hellen Licht, zum Erlöser, zum Messias, der kann nicht gleichzeitig auf seine Probleme starren. Und kann auch deswegen nicht von den Problemen überwältigt werden. Vielleicht sind sie noch da, vielleicht sind die bösen Geister noch da, aber am Hintern sind sie. Und das ist ziemlich weit weg. Ich weiß selten, was hinter mir passiert. Ich kriege das nicht so mit. Wer zu Jesus schaut, der schaut nach oben, schaut zum Licht, schaut nach vorne. Du siehst einen anderen Horizont. Du siehst was ganz anderes. Und du lebst unter diesem anderen Horizont. Unterm Horizont der Gnade Gottes. Er weiß, was du mit deiner ganz persönlichen Geschichte, mit deinen Ängsten, mit deinen Geistern brauchst. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Verstehen und Wollen, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.